Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu unserer 5. Folge des Podcasts Ausgezockt. Fehlpass. Ich sitze hier, mit wem sonst? Mit Daniel natürlich wieder. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder zahlreich unseren Podcast lauscht.
Eine kurze Info, bevor es losgeht. In Ausgezockt geht es um das Thema Glücksspielsucht. Daniel erzählt uns aus seinem Leben und von seinen persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit. Hierbei geht es auch um Themen wie Suizidalität, Inhaftierung und die psychische Gesundheit. Wenn ihr selbst Unterstützung, Beratung oder Hilfe sucht, findet ihr die Kontaktdaten des Hilfesystems in unseren Shownotes. Sehr gut, genau. Ihr lauscht an den Empfangsgeräten und wir wollen da ansetzen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, an einem spannenden Punkt. Und zwar hast du uns mitgenommen, Inhaftierung, die kurze Zeit davor, Weihnachtszeit, wie es dann sehr überraschend, sehr, sehr schnell tatsächlich in den Haftalltag ging, der am Anfang ja in seiner Struktur, du hast es beschrieben, ne? Es ist irgendwie, man ist total fremdbestimmt, es gibt eine klare Struktur und trotzdem ja auch noch sehr unterschiedlich, weil du mehrere Male ja noch umziehen musstest letztendlich.
Richtig, ja.
Im letzten Punkt befinden wir uns jetzt inzwischen in Ulm, richtig?
Genau, wir sind in Ulm im offenen Vollzug angekommen, richtig.
Und da hast du jetzt auch deine medizinische Versorgung, ne? Du bist zuckertechnisch mit dem Diabetes passend eingestellt.
Genau, ich habe Medikamente bekommen, die haben dann auch gut angeschlagen, die nehme ich bis heute noch so. Genau, das hat dann alles soweit gepasst. Ich hatte meinen ganz normalen Tagesablauf, Montag bis Freitags intern in der Anstalt zu arbeiten. Also da gibt es verschiedene Betriebe, es gibt die Schlosserei, es gibt eine Schreinerei, wo Büromöbel auch für extern produziert wird. Es gibt Häftlinge, die in der Küche arbeiten. Mhm. Ich war im Unternehmerbetrieb, das heißt in Ulm ansässiges großes Gartengeräte, Herstellungsunternehmen Gardena, jedem im Begriff.
Kenn ich, ja.
Genau, lässt in der JVA Ulm oder ließ damals noch Teile produzieren, die man dann in monotoner Arbeit zusammensteckt.
Das heißt, am Fließband sitzen und ein Ding ins nächste stecken und den ganzen Tag dasselbe?
Sozusagen, genau. Bezahlt wird man dann nach Stückzahl, wie viel man gemacht hat. Die werden dann abgewogen.
Mhm. Genau. Und du hast uns ja in der letzten Folge erzählt, wie letztendlich das Bewusstsein dann ziemlich rasch bei dir entstanden ist, das ist ein richtiges Problem geworden. Die Ursache ist klar, das ist das Glücksspielen, das ist das Sportwetten, das sind diese Betrügereien, um an Geld zu kommen, die haben mich jetzt hier hingeführt. Und jetzt bist du in Ulm und du hast es in der letzten Folge schon kurz angerissen. Da hast du dich dann auch dazu entschieden, dich mal an das Hilfesystem zu wenden.
Genau, also ich habe mich sofort dann an die externe Suchtberatung gewandt, die dann die JVA besucht. Dort dann Gesprächstermine wahrgenommen, eigentlich zweiwöchentlich am Ende mit einer Suchtberaterin und habe mit ihr nochmal angefangen, das Ganze auch von Null an aufzuarbeiten. Wir haben dann auch schon teilweise für die Zeit nach der Haft angefangen, den Antrag zur Kostenübernahme von der stationären Therapie auszufüllen, dass das bei der Rentenversicherung dann nur noch eingereicht werden muss.
Alles vorbereitet eigentlich, ja.
Genau, weil es ist schade, dass, obwohl es eine anerkannte Suchterkrankung ist, dass es nicht möglich ist, während der Haft schon irgendeine Therapie in der Form zu machen. Das gibt es leider nur bei Betäubungsmitteln. Mhm. Also beim Betäubungsmittel ist es ja so, dass wenn die Strafe nur noch 2 Jahre sozusagen auf der Uhr hat, kann man dann schon in eine anerkannte Entzugsklinik gehen, da einen Entzug machen. Und wenn man dann ja den erfolgreich abschließt, wird da die Reststrafe zur Bewährung umgewandelt. Mhm. Das gibt es leider bei Glücksspielsucht und anderen Süchten nicht.
Genau, es gibt ja diese Möglichkeit Therapie statt Strafe. Wie du es richtig sagst, es ist eine anerkannte Suchterkrankung. Glücksspiel ist da, macht da keinen Unterschied zu irgendwie Kokain, Alkohol oder sonstigen Erkrankungen, Suchterkrankungen. Und völlig unverständlich, muss man sagen, dass das da eben nicht möglich ist. Wie liefen denn so diese ersten Kontakte zu der Beraterin ab?
Ja, die, wie gesagt, kam in die Anstalt und man hat sich dann in einem Raum getroffen, hat dann da besprochen, genau, erstmal nochmal alles auch aufgearbeitet. Und sie hat mir dann gesagt, dass es in Ulm auch eine externe Spielergruppe sozusagen gibt, wo sich viele Glücksspielabhängige Abhängige von Glücksspiel treffen. Einmal wöchentlich, bei der Caritas ist das in Ulm. Mhm. Und wenn ich Interesse hat, oder Interesse habe, würde sie mir den Kontakt dahin vermitteln. Mhm. Da habe ich natürlich gesagt, na klar, möchte ich auf jeden Fall. Voraussetzung ist natürlich, dass man erstmal Vollzugslockerungen bekommt.
Das heißt, sonst kannst du das ja gar nicht aufsuchen.
Genau, man wird ja beobachtet ein paar Wochen, dann gibt es eine Vollzugsplankonferenz, wo dann die Bediensteten sprechen über jeden Einzelnen und dann mit der Anstaltsleitung festgelegt wird, welche Lockerungen kriegt derjenige. Ich hatte das Glück, dass ich alle Lockerungen dann bekommen habe. Das heißt, samstags 18 Stunden nach Hause, die Woche drauf, dann Freitag bis Sonntag nach Hause, das immer so im Wechsel. Mhm. Und auch alleinige Arztbesuche außerhalb von der Anstalt und auch zu externen Veranstaltungen.
Das heißt, dir wurde in gewisser Weise so ein Teil Normalalltag auch wieder ermöglicht, ja?
Genau, das ist natürlich alles strengstens kontrolliert. Auch wenn man dann rausgeht in die Glücksspielgruppe, dann kriegt man da einen Ausgangsschein mit. Weil man hat ja keinen Personalausweis und sollte man irgendwie kontrolliert werden, dass man dann halt einen Nachweis hat. Mhm. Genau, muss dann aber auch gleich nach Veranstaltungsende wieder zurückkommen, darf dann nicht mehr lang rumtrödeln, das wird alles überprüft.
Mhm. Genau. Okay. Und in diesem, du hast es ja in der letzten Folge auch erzählt, dass dieses Problembewusstsein entstanden ist, du aber noch gar nicht so richtig für dich gesagt hättest zu Beginn dieser Inhaftierungszeit, das ist eine Suchtkrankheit oder so. Nimm mich mal mit, wenn du magst, auf den Prozess zu Krankheitserkenntnis, auch gerne so im Kontakt, wenn du magst, zu deiner Frau. Wie wart ihr im Austausch? Wie hast du ihr das Ganze vielleicht auch nach und nach erklären können? Wie ist das so passiert?
Ja gut, Kontakt war dann nur per Telefon möglich, durch die Haft raus zu telefonieren, weil 2020, wir hatten dann Corona.
Ja, ich glaube, da an diese Zeit erinnert sich so, also wirklich jeder.
Mhm. Genau, also ich erinnere mich noch genau dran, als ich Nachrichten schaute, da war ich dann noch in Bruchsal, als die ersten Corona-Fälle in Deutschland dann bekannt wurden, wo aber noch gar nicht so richtig wusste, was ist es überhaupt. Das heißt, ich habe ja die komplette Haft in Corona erlebt. Genau, ich hatte dann alle Lockerungen, war dann auch berechtigt, zu der Gruppe rauszugehen. Ja, die Gruppe war dann aber nicht wegen Corona. Und die Anstalt war komplett im Lockdown. Also man durfte keine Besuche empfangen, nichts. Ja. Mhm. Man musste Maske tragen. Und das gesamte Corona mal zeitlich einzuschätzen, wir hatten in der Anstalt dreimal Lockdown über verschiedene Zeiträume. Ich habe mir das alles ganz genau aufgeschrieben und wir kommen auf 412 Tage.
Wow. Das heißt, du hast eigentlich diese Lockerung, du hast eigentlich die Möglichkeit, an der Thematik auch zu arbeiten, an deiner Glücksspielproblematik, an der Sucht in der Gruppe. Und dann kommt Corona und das schränkt natürlich nicht nur das ein, sondern auch den Kontakt zu deiner Familie, zu deiner Frau.
Genau, richtig. Und die externe Suchtberaterin durfte dann auch nicht mehr in die Anstalt kommen. Also es war dann alles nochmal verschärft. Und wie gesagt, Kontakt mit der Familie nur per Telefon. Klar, ich habe meiner Frau dann das Ganze schon auch so erzählt und dann auch natürlich die Hose runtergelassen und gesagt, Sportwetten, das ganze Geld ging dahin und es war halt dann irgendwie, natürlich durch die vorherige Aufarbeitung mit der Suchtberaterin war das dann schon klar, dass es krankhaft ist. Gibt ja da verschiedene Methoden und Fragestellungen, die ja da wissenschaftlich dann auch belegen, wenn man das und das so beantworten kann, dann ist es schon eine Sucht. Ja, das war zu dem Zeitpunkt dann, da sind wir ja schon wieder ein paar Monate dann fortgeschritten, war das dann schon klar.
Vielleicht das nochmal auch an alle, die zuhören. Glücksspielsucht ist eine anerkannte Krankheit und genau wie du es gerade beschrieben hast, gibt es eben Symptome, Kriterien, die abgefragt werden können, an denen man dann erkennt, okay, diese Person ist eben erkrankt. Und genauso, da will ich immer für werben, natürlich, ich arbeite auch im Hilfesystem, du wirst das wahrscheinlich genauso unterschreiben können. Wenn ich mir einen Arm breche, dann gehe ich damit ins Krankenhaus und lass das irgendwie untersuchen, lass mir da einen Gips drum machen, wobei Gips macht man heutzutage gar nicht mehr so viel. Auf jeden Fall hole ich mir ärztliche Versorgung. Und bei einer psychischen Erkrankung, sei es eine Depression, sei es eine bipolare Störung oder sei es eine Suchterkrankung, ist es genauso wichtig und hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Und es ist eine Krankheit, akzeptiert es letztendlich einfach so. Das hat nichts mit Willensschwäche oder sonst was zu tun, überhaupt nicht. Aber es gibt aber eben auch gute Wege, daran zu arbeiten, sich Hilfe zu suchen. Und du bist im Kontext Knast, ich sage jetzt einfach mal Knast, bist du in den Kontakt gekommen und hast deinen Weg rausgefunden. Das vielleicht kurz nur als Einwurf an dieser Stelle. Ich glaube, es dürfte den meisten ZuhörerInnen auch klar sein. Aber ich will das noch einmal kurz betonen.
Genau, man muss aber auch beachten, dass gerade natürlich Begleiterscheinungen bei so einer Glücksspielabhängigkeit zum Beispiel dann auch Depressionen sein können. Also das ist ja immer wichtig zu wissen, dass aus so einer Sucht dann natürlich dann noch ein weiteres Problem entstehen kann. Genau. Oft ist es ja dann auch so, dass die Sucht dann verlagert wird. Jetzt hat man zum Beispiel in Haft nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie am Handy Tipps zu geben.
Klar.
Dann verlagert man das vielleicht, man wird Raucher. Ja, da muss man halt wirklich aufpassen, dass man das Gleichgewicht behält. Wobei in Haft nicht tippen, das ist auch so ein Ding. Also ich habe erlebt, es gibt Zellentipprunden, also ähnlich wie ich am Anfang gesagt habe, wie in einer Firma.
So wie es angefangen hat eigentlich.
Genau, ganz am Anfang. Kann man im Knast auch machen. Im offenen Vollzug hat man da zum einen das so geregelt, dass man Bargeld bei sich hat, weil man da sogar am Getränkeautomat sich ein alkoholfreies Getränk rauslassen kann im offenen Vollzug und man ja auch Geld hat, wenn man dann heimfährt am Wochenende.
Klar, okay.
Deswegen wird da schon viel so gemacht, aber im Knast ist eigentlich die Währung Kaffee, Tabak und Schokolade und dann tippen die halt dafür.
Okay, das heißt also, die Möglichkeit, Glücksspiel auch weiter zu betreiben, die fällt jetzt nicht weg, nur weil ich ins Gefängnis muss.
Nein, also definitiv, da gibt's Pokerrunden, also da gibt's alles, also man kann sich das nicht vorstellen.
Dein letztes Mal Glücksspielen, wann war das?
Ja, das war ein Tag, also es war in der Nachtschicht vor der Inhaftierung, also vom 22. Auf der 23.01.20.
Ja, kann ich gut verstehen, dass du es so genau betiteln kannst. Der Tag, den vergisst man natürlich nicht, ne, ganz klar. Also du hast im Gefängnis keine Glücksspielangebote mehr wahrgenommen?
Definitiv nicht, nein.
Okay. So, und jetzt hast du eben diesen Kontakt zu dieser Frau. Jetzt kann die nicht mehr kommen. Du bist eigentlich schon, wie ich das raushöre, im Prozess, dich mit dieser Glücksspielsucht auseinanderzusetzen. Wie geht's für dich weiter? Jetzt ist Corona da und was macht man da?
Ja, das ist schwierig gewesen. Ich hatte dann noch das Missgeschick, dass ich mir meine Bänder gerissen hatte, dann auf Arbeit noch.
Aua, wie ist das denn passiert?
Ja, ich bin da mit einem Hubwagen, mit einer Palette hängen geblieben und dann bin ich umgeknickt und dann waren halt zwei Bänder durch. Das heißt, Arbeitsunfall, okay, erstmal nicht mehr arbeiten. Also man ist da auch wie in der freien Wirtschaft über die Berufsgenossenschaft versichert.
Okay.
Also man bekommt weiterhin seinen 1,50 Euro Lohn, aber ist halt nicht arbeitsfähig. Ja, und dann hatte ich Zeit, 3 Monate hat es gedauert, bis es verheilt war, mit Schienung etc. Und ich habe mir dann überlegt, komm, ich fasse mal alles so zusammen von meiner Kindheit bis jetzt, was ich so erlebt habe. Und im offenen Vollzug in Ulm ist es so, da gibt es einen Computerraum, der hat zwar keinen Internetanschluss, aber man kann schreiben mit den gängigen Office-Programmen. Und dort war ich dann eigentlich immer, weil ich durfte ja nicht arbeiten und sonst der ganze Tag auf dem Zimmer ist ja auch langweilig. Ja, habe ich dann mal alles niedergeschrieben, was mir so einfällt von Kindheit bis zum aktuellen Zeitpunkt halt, wo ich jetzt dann stehe. Ja, und das ist dann irgendwann so viel geworden und dann habe ich es auch ein bisschen strukturiert einsortiert, dass ich mir überlegt habe, komm, ich möchte eh auf das Ganze irgendwie dann nach der Haft aufmerksam machen, was passieren halt kann. Da war ich dann wirklich schon so weit in dem Prozess, dass ich sage, komm, ich muss anderen da drauf aufzeigen, was passiert, wenn man es aus der, aus der Kontrolle verliert, und habe das Ganze dann zu einem Buch zusammengefasst.
Ich gucke jetzt gerade hier nach links. ZuhörerInnen könnt das jetzt natürlich nicht sehen. Ich blätter mal demonstrativ vor dem Mikrofon. Vielleicht hört ihr das, wie die Seiten beteiligt. Das Buch habe ich hier liegen, Game Over, 23.01.2020. Das habe ich auch gelesen, um mich so ein bisschen auch auf den Podcast vorzubereiten. Und wie du sagst, du erzählst im Grunde deine Lebensgeschichte bis zu dem Punkt Inhaftierung, bis zu dem Punkt danach. Ja, sehr eindrucksvoll auch. Toll, dass du das machst. Toll, dass du deine Stimme eben nutzt, um vielleicht anderen irgendwie Mut zu machen, um vielleicht auch zu warnen natürlich, aufzuzeigen, was es für alternative Möglichkeiten gibt, bevor man eben, ich sag mal, den Karren komplett im Graben versenkt hat. Aber auch da vielleicht noch der Appell, das ist ein Spruch, den hat mein Opa mal gebracht, den fand ich ganz gut. Er sagte, der Mensch wird ja nicht daran bemessen, ob er die Karre in den Dreck fährt, sondern ob er sie auch wieder herauszieht. Ne? Und selbst wenn die Karre mal im Dreck landet, das heißt nicht, dass es irgendwie keine Möglichkeiten mehr gibt, da auch wieder rauszukommen aus einer misslichen Lage, aus einer Notsituation. Vertraut euch an, sucht euch Hilfe und es gibt immer auch einen Weg wieder da raus, auch wenn man den vielleicht im Moment selbst erstmal nicht mehr sehen kann.
Das ist richtig, ja. Aber es ist zwar ein steiniger Weg, den ich da gegangen bin, aber es hat funktioniert.
Ja. Und ja, und heute sitzt du hier und nutzt das irgendwie, ne, und setzt dich damit auseinander. Und das hat eben dann also im Gefängnis für dich ganz besonders stark angefangen, dass du gesagt hast, ich gucke mir mein Leben jetzt mal ganz genau an. Was hatte das für eine Wirkung für dich? Ich stelle mir das besonders vor, wenn man sich da hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt mal alles auf von Kindheit, weil wann macht man das mal? Ne? Klar, man denkt über die Vergangenheit nach, aber ja, genau. In den seltensten Fällen denke ich von Kindheit bis Erwachsenenalter und wie mich das geprägt hat.
Ja, das hat für mich auch nochmal so den Effekt gehabt, wie gesagt, die Aufarbeitung nochmal und das auch ganz mit die Aufarbeitung mit dem Wetten, wie das alles so zustande kam, wie es kam zu den Straftaten. Das war für mich auch nochmal erleichternd, irgendwie das Ganze dann niederzutippen. Ja, und ich hatte ja dann auch die Zeit dafür. Ja.
Spannend. Würdest du irgendwie sagen können, das ist die Sache, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Glücksspiel für dich so besonders gemacht hat, da waren wir bei letztendlich der Nervenkitzel, ne? Da haben wir, glaube ich, in der zweiten Folge drüber gesprochen, wir waren bei dem möglichen Geldgewinn und bezogen auf deine Lebensgeschichte, warum war es bei dir das Glücksspielen? Also hätt's auch eine andere Sache sein können? Wir haben auch über deine Schilddrüsenfunktion gesprochen, ne? Also die Erkrankung Alkohol wäre ja eh schon raus gewesen. Ja,
Bauchspeicheldrüse,
genau. Entschuldigung, stimmt. Gibt's irgendwie, wenn du dir jetzt deine Lebensgeschichte auch so nochmal anguckst, gibt's da für dich irgendwie einen Hinweis, dass du sagst, yo, passt irgendwie alles zusammen?
Ja, also klar, ob es irgendwie aus einer anderen Situation raus dann irgendwas anderes geworden wäre, das ist schwierig zu sagen. Aber es war halt irgendwie damals der Moment, wo es losging in der Tipprunde, das dann irgendwie halt eingeschlagen hat, ja, wo es dann halt darauf angeknüpft hat, das Ganze. Keine Ahnung, vielleicht wäre es auch zum Alkoholproblem geworden, wenn mal öfters mal mit Kollegen was trinken gegangen wäre. Wobei, dass ich wiederum eher sage nein, weil ich ja gesehen habe, was Alkohol machen kann, am Beispiel meiner Mutter. Ja, also ich glaube, das wäre eher nicht das Problem gewesen. Aber ja, es hat irgendwie, die Zahnräder haben sich zu dem Zeitpunkt irgendwie ineinander verkeilt in Richtung Spielsucht.
Würdest du denn sagen, wenn du dir jetzt diese Geschichte von dir anguckst, hättest schon früher einen Zeitpunkt geben können, wo du einen Schlussstrich hättest ziehen können, wo du die Notbremse hättest ziehen können? Oder würdest du sagen, für dich hat es dieses Schlüsselerlebnis im wahrsten Sinne des Wortes, der Schlüssel wird umgedreht und du bist inhaftiert, hat es das gebraucht?
Wie ich ja schon gesagt habe, im Nachhinein betrachtet, war es wirklich der richtige Zeitpunkt. Der Zeitpunkt hätte natürlich früher kommen können, wenn vielleicht schon früher eine Haftstrafe im Raum gestanden wäre und nicht dreimal eine Bewährungsstrafe. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ja, natürlich sagt man das jetzt im Nachhinein leicht, dass da die Justiz vielleicht auch ein bisschen Fehler gemacht hat, in Anführungszeichen, dass die nicht vielleicht damals schon mehr geprüft hätten, wo ging das Geld hin, was wurde damit gemacht, dann hätten wir da vielleicht schon früher ja irgendwie was draus ziehen können und gegebenenfalls auf das Problem kommen können. Andererseits habe ich es ja immer verschwiegen, alles vertuscht. Mhm. Ja, das ist schwierig im Nachhinein zu sagen.
Mhm. Und wenn wir uns jetzt deine Lebensgeschichte angucken und du hast es ja erzählt, es ging los mit dieser unverbindlichen Tipprunde. Stellen wir uns jetzt mal vor, es hört jemand zu, der ist gerade auch genau irgendwie an dem Punkt. Da muss ja auch gar nicht in die Richtung gehen, dass es irgendwie am Ende jeden Tag im Wettbüro gespielt wird. Aber der ist eben an dem Punkt, dass er sagt, ich mache aber auch gerne die Tipprunde. Was würdest du dieser Person empfehlen aus deiner Perspektive, dass er eben nicht in diese, ja, Gefahren reintritt?
Ja, also klar, ich wäre natürlich dafür, dass es sowas gar nicht mehr gibt, aber man kann es nicht verbieten. Mhm. Ja, es muss jeder selber wissen, ja, wie weit er geht, wobei das ja bei mir dann auch nichts gebracht hat. Mhm. Es ging ja immer weiter irgendwie, ja, es hat immer funktioniert. Aber für jemanden, der das vielleicht macht, der soll sich vielleicht wirklich mal überlegen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Geld kann ich denn da jetzt verwetten, vertippen? Ich muss ja noch rechnen, was brauche ich noch für einen Unterhalt, für meine laufenden Kosten etc. Das habe ich mir damals gar nicht gemacht, die Gedanken. Ja. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn das Geld weg ist und man ist schon so weit, dass man irgendwie im Kopf hat, ich muss jetzt wetten, dann kann es ganz schnell dazu führen, wie bei mir, dass man dann irgendwie kriminell wird, um an das Geld zu kommen. Und das darf auf keinen Fall passieren, weil man sieht, was passieren kann.
Ja, du hast es am eigenen Leib erfahren,
genau,
was dann die Endstufe letztendlich bedeutet, die Inhaftierung. Wir haben die Frage auch Verena Köperbusch gestellt.
Nicht jedes Spiel wetten vielleicht, ne? Am besten nur zweimal im Monat. Auch von den Beträgen her würde ich sagen, macht das Sinn, dass man nicht allzu viel wettet. Wenn man sagt 20 Euro im Monat, würde ich jetzt mal so sagen, ist das relativ okay für die meisten Menschen. Heute Lotto, morgen Sportwetten und übermorgen gehe ich ins Casino. Das wäre sicherlich dann auch problematisch, also auch zu viele unterschiedliche Glücksspiele sollte man nicht machen. Es gibt so Beteiligungsgrenzen, da sagt man 2 Glücksspieltypen pro Jahr.
Jetzt bist du in Ulm, jetzt haben wir Corona, die Termine finden nicht statt. Du hast dieses Buch geschrieben, du hast deine Lebensgeschichte verschriftlicht. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, es kam natürlich dann irgendwann wieder die Aufhebung der ganzen Lockdowns. Man konnte dann wieder ganz normal nach Hause fahren am Wochenende für die, wo berechtigt waren. Bei mir ging es dann so weit weiter, dass ich in das Freigängerheim wechseln durfte. Freigängerheim heißt, man geht ganz normal arbeiten, verdient seinen Lohn und kommt nach der Arbeit zurück ins Freigängerheim. Das Freigängerheim ist ein ganz normales Wohnhaus in der Ulmer Innenstadt. Man sagt auch, das ist der günstigste Mietwohnung mit Münsterblick in Ulm.
Okay.
Weil
okay.
Mein Zimmer zum Beispiel auch mit direktem Fenster Richtung Münster ging. Mhm. Ulmer Münster, ja.
Klingt jetzt erstmal einladender, als es tatsächlich
ja,
dann ist.
Größter, ja, genau. Ulmer Münster, größter Kirchturm der Welt, ja, für die, wo es nicht wissen. Mhm. Genau, man geht seiner Arbeit nach. Ich habe mich darum bemüht und gekümmert, dass ich im Rettungsdienst arbeiten kann. Mhm. Ist relativ schwierig, weil ja jetzt die Vorstrafe da ist, die steht im Führungszeugnis. Mhm. Hatte dann letztendlich einen Arbeitgeber gefunden, der das akzeptiert hat, der mich auch eingestellt hat im Rettungsdienst, unweit von Ulm entfernt. Hab dann dort 2 Schichten gearbeitet. Dann wurde aber gesagt von der großen Personalstelle des Rettungsdienstbetreibers, das geht nicht, aufgrund des Führungszeugnisses müssen Sie den Vertrag rückabwickeln.
Mhm. Das war wieder weg dann, ja?
War wieder weg, war für mich natürlich dann wieder ein Schlag, weil ich jetzt nur 14 Tage Zeit hatte, mir einen neuen Job zu suchen. Mhm. Sonst hätte ich wieder zurück in den offenen Vollzug müssen, also wieder weg vom Freigängerheim, was natürlich sehr schade, dann ist wieder ein Rückschritt. Mhm. Letztendlich habe ich mich dann mit dem Deutschen Roten Kreuz in Ulm in Verbindung gesetzt, dann einen Termin gehabt, Gesprächstermin, natürlich alles offen, weil von der Justiz ist da auch jemand dabei, wo dann den Betrieb anschaut, ist das okay, machbar, war alles in Ordnung, der Geschäftsführer war das sehr entgegenkommend, hat auch gesagt, klar steht es jetzt in dem Führungszeugnis, aber es hat keinerlei Einflüsse auf die Arbeit, weil es ist kein Körperverletzungsdelikt, kein BTM-Delikt.
Verstehe.
Das wäre natürlich sofortiges Knockout. Und dann wurde mir die Chance gegeben und habe dann als Freigänger dort im Rettungsdienst und später dann auch in der Leitstelle gearbeitet.
Super, also du konntest letztendlich den Job, den du immer machen wolltest, den du immer gemacht hast, wo auch dein Herz für schlägt, deine Leidenschaft ist, den konntest du dann auch weitermachen.
Genau, den konnte ich als Freigänger machen und es war auch möglich, dann Nachtschicht, Wochenendarbeit zu machen. Das wurde alles bewilligt dann, das war echt gut.
Super. Und diese Gruppe, von der du gesprochen hast, wo es hieß, du hast die Möglichkeit, da über die Caritas eine Spielergruppe zu besuchen, hast du das gemacht?
Ja klar, das habe ich natürlich gemacht, sobald die Lockerungen wieder da waren. Einmal in der Woche dorthin und da waren ganz andere Betroffene natürlich, nicht nur mit Sportwetten, mit Automaten, dann waren Aktienspekulanten da. Also es ist ja alles so in Richtung Suchterkrankung und man hat sich da ausgetauscht, man hat gesprochen über welche, die schon in der Therapie waren, die schon in der Klinik waren, was die für so Präventionsmaßnahmen schon gemacht haben. Also es war echt immer interessant und da bin ich auch gerne hin, dann eigentlich bis ich dann aus der Haft entlassen wurde und ich nicht mehr in Ulm sozusagen gewohnt habe.
Mhm. Was würdest du sagen für alle, die jetzt vielleicht zuhören und die nicht so eine Idee haben, wie läuft das ab in so einer Selbsthilfegruppe, ist das?
Ja, man kann das so nennen. Also da ist schon immer ein Sozialarbeiter mit dabei.
Also irgendwo angeleitet, aber in einer Gruppe eben.
Genau, und die Themen, was man besprechen möchte, die kommen von den Teilnehmern. Mhm. Also es ist jetzt nichts vorgegeben, es ist eine ganz lockere Runde und es ist auch wirklich so anonym, also wenn man nicht möchte, muss man auch seinen Namen nicht sagen. Also das ist da ganz einem selbst überlassen. Und was in der Gruppe gesprochen wird, das dringt auch nicht nach außen.
Was hat dir das gebracht, diese Gruppe zu besuchen?
Also gerade den Austausch mit anderen und aber auch zu sehen, es gibt ja auch noch andere, die das Problem haben wie ich. Und ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Und es gibt ganz viele, die das Problem haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man sich das erste Mal mit dieser Thematik ganz intensiv auseinandersetzt, sich bewusst wird, was da im Leben eigentlich so vorgefallen ist, fühlt man sich wahrscheinlich erstmal irgendwie alleine damit.
Ne? Richtig, man denkt ja, alle gucken auf mich, ja, ich bin der Einzige, der da das Problem hat. Ja.
Und was du sagst, kann ich einfach natürlich aus meiner Berufserfahrung auch absolut bestätigen über das Telefon, über die Online-Beratung. Wer auch immer das hört, ihr seid damit nicht alleine. Es gibt so viele Menschen, die eben an der Glücksspielproblematik, an der Glücksspielsucht leiden. Das ist kein Phänomen einer Einzelperson, die irgendwie blöd gespielt hat oder sowas, sondern es ist letztendlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne? Und es betrifft ganz, ganz viele Menschen. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass gerade dieser Austausch mit anderen, die irgendwie andere Erfahrungen gesammelt haben, aber doch alle ein Ähnliches durchlebt haben, auch total hilfreich sein kann.
Ja, richtig. Also, und auch nochmal mein Appell an die, die jetzt wieder zuhören, sucht euch die Hilfe, nehmt euch die Hilfe und nutzt die Angebote, die es gibt. Das ist wirklich wichtig.
Ja, super, dass du das auch nochmal so klar formulierst und dass du auch ganz klar sagst, für dich war das total hilfreich. Und vielleicht da nochmal der Hinweis, es gibt, ich sage mal, auf jeden Topf passt ein Deckel. Ne? Es gibt auch für, ich glaube, jeden ein passendes Angebot, sei es die Beratungsstelle, wo man ein Vier-Augen-Gespräch führen kann, sei es eine Selbsthilfegruppe, die von den Betroffenen meistens selbst organisiert wird, Gruppenangebote mit einer Anleitung, sei es eine Therapie in Form von einem Klinikaufenthalt oder einer ambulanten Geschichte, wo man ein-, zweimal die Woche einen Termin hat. Es gibt für jeden was. Es gibt auch anonyme Beratung, zum Beispiel bei uns am Hilfetelefon oder in der Online-Beratung. Da muss man nicht mal das Haus verlassen sozusagen, sondern kann eben von seinem Endgerät zu Hause aus sich Hilfe suchen. Guckt in die Shownotes, wir schreiben das immer dazu, was es für Möglichkeiten gibt. Und auch mein Appell, wie du es gerade gesagt hast, Daniel, holt euch Hilfe, wenn ihr Probleme habt. Und genau, ihr seid damit nicht alleine.
Genau, richtig.
Super. Okay, das heißt, du bist jetzt wieder voll berufstätig. Du hast die Möglichkeit bekommen, da zu arbeiten. Du bist jetzt nicht mehr im offenen Vollzug, sondern du bist dann auf Bewährung? Oder wie versteht man
genau,
das?
Genau, also genau, ich wurde dann am 6.7.23 aus der Haft entlassen. Und die Reststrafe, was da jetzt theoretisch noch offen ist, wurde dann zur Bewährung umgewandelt mit einer Bewährungszeit von 3 Jahren. Genau. Und bin jetzt ganz normal weg von Ulm wieder, wohne mit meiner Frau und Tochter zusammen und arbeite in der integrierten Leitstelle in Esslingen als Disponent. Genau, habe jetzt kürzlich da die 20-wöchige Ausbildung, die man dafür benötigt, erfolgreich abgeschlossen.
Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Auf jeden Fall super cool, dass du da erfolgreich und mit Leidenschaft in dem Beruf tätig bist. Freut mich total. Und jeden Tag kuriose, spannende Anrufe empfängst.
Das ist richtig, genau.
Ja, eigentlich ähnlich wie am Hilfetelefon.
Ja.
Ja, auf jeden Fall auch sehr häufig sehr spannende Geschichten, die man hört. Und genau, immer gut, wenn man irgendwie weiterhelfen kann. Das wird dir ja genauso gehen.
Ja, richtig. Also es ist für mich dann auch bei der Arbeit ein gutes Gefühl. Und ich frage dann auch öfters mal die Besatzungen, die dann zu dem Patienten hinfahren, rufe ich dann nach dem Einsatz an, frage nach, was hatte der denn jetzt wirklich? Weil ich sehe den ja nicht vor mir, ich habe ja nur das Telefonat. Und oft wird dann aber auch bestätigt, dass meine Ersteinschätzung mit dem Stichwort, wo ich dann vergebe, zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall, dass das oft dann auch zutrifft. Also da bin ich dann immer stolz.
Ja, kann ich verstehen, total. Ist ja auch irgendwie, du hast ja nur diese Momentaufnahme des Anrufs, in dem die Leute auch aufgewühlt sind, sicherlich. Man muss erstmal wahrscheinlich auch ein bisschen beruhigen.
Ja, und genau, und es ist ja, also man sollte eigentlich nach 2 Minuten sollte das Fahrzeug, also 2 Minuten nachdem der Anruf angenommen wurde, sollte das Fahrzeug eigentlich schon rollen.
Also das muss auch schnell
gehen. Das muss schnell gehen und klar, man hat natürlich auch die Situation, dass man dann eine Wiederbelebung am Telefon anleitet, ja, wenn man halt feststellt, da ist keine Atmung mehr da, dass man dann dem Anrufer halt sagt, sie müssen den jetzt reanimieren, sonst können wir ihm nicht mehr helfen. Also das ist schon teilweise sportlich und ja, schwierig, ja.
Wie viel Druck baut das auch so auf der Arbeit? Also nimmst du das mit nach Hause?
Anfangs früher habe ich das schon mit nach Hause genommen, mittlerweile oder schon seit Jahren. Für mich ist das, also damals habe ich immer gesagt, wo ich noch im Rettungsdienst aktiv richtig gefahren bin, sobald ich mich umziehe und meine Uniform im Spind hängt, ist das für mich erledigt. Klar, mit meiner Ehefrau spreche ich da schon über manche Einsatzsituationen oder auch jetzt Telefonate, die halt dann schwierig sind, vor allem wenn es auch mit Kindern ist, zum Beispiel, also Kinderreanimation oder so, das will man halt nicht.
Das aber ist
klar,
schon echt heftig.
Es kommt halt schon vor, ja, und aber ich denke, wir sind da gut aufgebaut und wenn es wirklich nicht mehr gehen sollte, haben wir auch die Möglichkeit, die psychosoziale Notfallvorsorge da ins Boot zu nehmen. Das heißt, dann mit dem PSNVE für Einsatzkräfte können wir als Leitstelle auch in Anspruch nehmen. Dann spricht man halt nochmal mit geschultem Personal über die Situation, wenn es gar nicht anders geht.
Auch da sehen wir ja, wie fruchtbar, wie heilsam Austausch einfach sein kann, ne? Mit einer außenstehenden Person, mit einer angehörigen Person, sei es jetzt Glücksspielproblematik oder eben Stress, Sorgen aus anderen Bereichen.
Richtig.
Im Leben. Ne, man braucht einfach in irgendeiner Form Entlastung.
Also es hilft wirklich viel zu sprechen, weil wie gesagt, früher ich als Kind oder auch Jugendlicher, ich habe immer alles, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, in mich reingefressen. Ja? Ich habe nie mit jemandem drüber gesprochen. ich habe die Probleme immer halt so in mich reingenommen. Ja.
Wenn das Kind jetzt sehen könnte, dass du hier sitzt und einen Podcast aufnimmst, ist doch auch irgendwie eine Entwicklung, würde ich mal sagen.
Ich denke schon, ja.
Da hat sich einiges verändert, glaube ich. Ich habe in deinem Buch einen Satz gelesen, den ich sehr spannend fand. Den würde ich gerne einmal aufgreifen, wenn ich ihn jetzt richtig zusammenbekomme. Und zwar hast du, glaube ich, geschrieben, dass du durch das Glücksspiel so die Wellenbewegung des Lebens zum Teil einebnen konntest. Mhm. Weißt du, welche Stelle ich meine und kannst du dazu vielleicht was sagen?
Natürlich, ja. Wenn ich das Glücksspiel wahrgenommen habe, dann war für mich die Welt in Ordnung. Ich denke, du beziehst es darauf. Also klar, es gibt mal positive und negative Tage im Leben, aber wie gesagt, wenn ich Glücksspiel gespielt habe, da bin ich runtergekommen, da war ich bestätigt in meiner Person. Da habe ich, wie gesagt, ja, da hatte ich irgendwie... Da war für mich alles, die Welt war in Ordnung mit dem Glücksspiel. Ja, das hat halt wirklich alles beeinflusst.
Da warst du wie im Tunnel, das hast du ja, glaube ich, auch einmal so gesagt. Und das ist auch eine Erzählweise, die kommt mir bekannt vor, wenn ich eben an die Arbeit denke. Menschen bezeichnen das zum Teil auch als Wellness, wo man denkt, wie kann das denn Wellness sein? Ich verzock doch da mein Geld. Aber genau darum geht's. Man ist eben mit den Gedanken ganz woanders.
Richtig.
Und ich glaube, das kennt jeder, der vielleicht, ich weiß nicht, Videospiele spielt und die Zeit aus dem Blick verliert oder einen guten Film guckt, Musik hört, Sport machen geht. Jeder findet so seine Beschäftigung letztendlich, die ihn abschalten lässt. Und klar, beim Glücksspiel kicken dann natürlich nochmal ganz andere Elemente, wie auch das Suchtpotenzial. Aber die Funktion ist letztendlich erstmal da.
Ja, die Funktion ist da und man kommt dadurch runter. Klar, wie du sagst, manche gehen ins Fitnessstudio jeden Tag teilweise. Und bei mir war es damals halt so, jeden Tag am Ende dann ins Wettbüro. Und ja, es hat einen beruhigt, man ist runtergekommen, man war entspannt und man hatte dann ja vor Augen der Gewinn.
Das lockt immer noch so am Ende, ne?
Ja, also wie gesagt, das ist ja so, ich glaube, jeder, der Glücksspiel wahrnimmt, egal in welcher Form, der ist ja davon überzeugt oder darauf fixiert, der Gewinn kommt.
Aber der Gewinn kommt halt eben am Ende vielleicht punktuell, aber wird in der Regel wieder verspielt.
Richtig.
Okay. Ja, sehr spannend. Was ist es, das würde mich interessieren, was ist es heute für dich? Was hast du heute für dich gefunden, dass dir genau... Oder was heißt genau dasselbe wird es nicht sein, ne? Aber dass dir die Möglichkeit gibt, Stress abzubauen, dass dir die Möglichkeit gibt, mal abzuschalten.
Gut, natürlich mit dem Hund spazieren gehen, natürlich nicht mehr ins Wettbüro.
Okay, davon gehe ich aus.
Das ist vorbei. Ich bin auch gesperrt überall in der Oasis-Plattform zum Beispiel. Habe mich da sperren lassen, lebe zu lang, dass da gar keine Möglichkeit mehr besteht. Und ich habe aber auch gar kein Interesse mehr, weil ich natürlich weiß und erlebt habe, was passiert und was passiert ist. Genau, dann natürlich mit Frau und Kind was unternehmen, wobei das aufgrund von der Schichtarbeit auch ein bisschen schwierig ist, immer das irgendwie in einen Hut zu kriegen. Jetzt durch die 20 Wochen, wo ich jetzt auf Schule war, war ich auch immer nur am Wochenende daheim. Das muss man jetzt ein bisschen wieder aufholen, das Ganze. Ja, ansonsten bin ich ein großer Luftfahrtfan. Ich mache professionelle Flugsimulation auch. Beschäftige mich viel mit den Themen in der Luftfahrt oder auch habe ja mit dem Beruf mit Rettungshubschrauber viel zu tun. Das ist wirklich ein großes Thema, das mir auch Spaß macht. Und klar, geradezu durch so Veranstaltungen, Prävention in Schulen mache ich zum Beispiel oder auch wie jetzt mit dem Podcast anderen aufzeigen, dass man halt wirklich aufpassen muss und dass man beachten sollte, ja, dass es irgendwann halt ein Limit gibt und das nicht überschreiten soll. Ja, da bin ich so eigentlich aktiv. Genau, mache bei uns im Wohnort noch das sozusagen der Helfer vor Ort ist das. Das heißt, ich habe in meinem Privat-PKW einen Notfallrucksack, einen Defibrillator und wenn bei uns im Wohnort irgendein Alarm ist vom Rettungsdienst, dann wird automatisch der Helfer vor Ort mit alarmiert.
Ah, okay.
Das heißt, ich überbrücke die Zeit, bis der Rettungsdienst da ist, dann beim Patienten und das kann halt bei einer Reanimation, kann das halt Leben retten.
Ja. Also in deiner Gegenwart fühle ich mich schon mal sicher.
Genau, richtig.
Das ist gut, ja, das ist gut. Also ich glaube, was viele Menschen erleben, die Glücksspiel betreiben, sehr lange betreiben und das dann eben irgendwann lassen wollen, die erfahren erstmal so eine Art Leere auch. Ne? Weil du nimmst ja irgendwie einen riesigen Teil, du hast es total super beschrieben, das hat deinen Alltag geprägt, das hat deine Wahrnehmung geprägt, deine Gefühlslage geprägt. Das wird erstmal weggenommen und dein ganzer Alltag muss im Grunde neu strukturiert werden.
Ja, das ist es ja, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe während der Glücksspielzeit, habe ich ja die Interesse an anderen Sachen komplett verloren, weil halt, das hat ja überwogen, ja, das Glücksspiel und sich da jetzt wieder wenn man aufgehört hat, wenn man das wirklich geschafft hat und gewollt hat, und dann muss man ja irgendein Hobby sich suchen oder halt ein altes Hobby wieder aufgreifen. Aber ich denke, das ist halt wirklich, klar, ich hatte jetzt die Haft, da hatte ich eh keine Möglichkeit zum Hobby sozusagen machen, aber für jemanden, der jetzt hoffentlich nicht in Haft ist oder nicht in Haft war, kann das schon auch schwierig sein. Und da muss man halt, glaube ich, auch wirklich aufpassen, dass man dann nicht in der Zeit wieder irgendwie schnell rückfällig wird.
Oder eben, du hast es eben ja auch schon beschrieben, die Sucht vielleicht verlagert.
Verlagert, genau. Ne?
Was würdest du den Personen denn raten, die jetzt sagen, ja, ich will es eigentlich versuchen, eigentlich nervt mich das auch mit dem Glücksspiel, ich verspiele zu viel Geld, ich habe keine Lust mehr auf dieses System Glücksspiel, auf dieses System Sportwetten meinetwegen. Was wäre dein Tipp?
Also auf jeden Fall würde ich mich zuerst mal sperren lassen in der Sperrplattform, dass dann schon die Möglichkeiten eingeschränkter sind, bei dem legalen Glücksspiel zumindest, dann vielleicht mit irgendeiner vertrauten Person, sei es die Ehefrau, sei es der beste Kumpel, irgendwie über das Problem sprechen, vielleicht irgendwie eine Notfallstrategie entwickeln, was mache ich, wenn es wirklich zu einem Rückfall wieder kommen sollte. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, man kann zum Beispiel irgendwie, also die Ehefrau aufs Konto schauen lassen, was für Geldbewegungen sind da. Im ganz Worst Case kann man ja zum Beispiel auch die EC-Karte der Ehefrau geben, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, selber Geld mehr abzubuchen, dass das halt wirklich kontrolliert ist, auch wenn es schwer ist. Ich habe das Problem selbst mit meiner Ehefrau sozusagen, dass sie schon relativ vieles bei mir kontrolliert und ich manchmal dann wirklich sauer bin, weil sie jetzt schon wieder die Post geöffnet hat. Aber es ist ja nur, um mich zu schützen. Ja, und in manchen Situationen bin ich dann verärgert und sage dann zu ihr, was soll denn das? Warum öffnest du jetzt schon wieder zum Beispiel die Post? Dann sagt sie, ja, sie hat halt einfach Angst, ja, weil sie ist getriggert von dem, was passiert ist, und sie möchte natürlich auf keinen Fall, dass es wieder so weit kommt. Ja, ich verstehe das dann schon, aber im ersten Moment bin ich dann manchmal so ein bisschen sauer. Aber gerade so Sachen, also es gibt ja schon, man muss sich halt irgendwie ein Gerüst aufbauen, wenn das halt zusammenfällt, dass es irgendwie auffängt, ja.
Super Hinweis. Also ich glaube, ganz, ganz wichtige Punkte, elementare Punkte, die du angesprochen hast, sich sperren lassen. Da könnt ihr auch gerne bei uns im Hilfetelefon anrufen. Wir erklären euch, wie das funktioniert. 0800 077 66 11, Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr. Ruft einfach an, wenn ihr euch sperren lassen wollt. Helfen wir euch dabei. Was sagt Verena Küpperbusch, Leiterin der Landesfachstelle Glücksspielsucht, dazu?
Denn am Ende ist es ja so, je früher ich mir Unterstützung suche, desto leichter komme ich auch aus diesem Problembereich wieder raus. Ne? Und wenn man erstmal eine manifeste Sucht entwickelt hat, dann ist es eben nicht in der aller Regel nicht so, dass man sagen kann, so jetzt bin ich wieder gesund und jetzt kann ich wieder spielen. Also da reden wir dann wirklich von ganz anderen Problemen, die viel schwerwiegender sind. Und darum finde ich das auf jeden Fall sinnvoll, je früher man da mal genauer hinguckt, desto besser kann man einfach auch gegen die Probleme was tun.
Sich jemandem anvertrauen, jemanden ins Vertrauen ziehen, der einem unterstützen kann, vielleicht eben genau durch eine gewisse Kontrolle. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, ist klar, dieses Vertrauen, das erstmal irgendwie stark beschädigt ist, nachvollziehbarerweise. Und eben auch, dass deine Frau sicherlich in dieser Zeit total belastet war und ist. Und dass es eben auch für diese Menschen Unterstützung geben kann, in Form vom Hilfetelefon zum Beispiel. Auch Angehörige dürfen sich gerne melden, denn eine Suchterkrankung betrifft, das wirst du ja gut wissen, nicht immer nur oder nie nur die betroffene Person, die selber spielt, sondern auch das Umfeld.
Genau, da ist ja dann, wie gesagt, Ehefrau, Familie, eventuell sogar Kollegen betroffen. Ja, das zieht da viele und weite Kreise teilweise. Und klar, der Hauptakteur, sage ich mal, der jetzt süchtig war, klar, dem muss man am meisten helfen, aber natürlich auch Betroffenen aufzeigen, wie zum Beispiel sie feststellen können, wenn das wieder irgendwie in die falsche Richtung läuft, was gibt es da für Anzeichen, weil es wissen ja viele gar nicht. Ja.
Genau, deswegen also, wer auch immer das gerade hört, meldet euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Beratung sucht, dann gibt es für euch auf jeden Fall Hilfe, egal ob selbst betroffen oder eben angehörige Personen. Daniel, vielen Dank. Das war mal wieder ein super angenehmes, spannendes Gespräch auch vor allen Dingen. Möchtest du noch irgendwie was loswerden so zum Ende dieses Podcasts? Hast du irgendwie noch eine Botschaft, wo du sagen würdest, das ist mir wichtig, das will ich noch rausfeuern? Ich glaube, ganz viel ist schon deutlich geworden. Du sitzt hier, weil eben deine Lebensgeschichte ja nicht wiederholt werden muss, sage ich mal. Ne? Du sagst, ich habe Dinge erlebt, die kann man sich ersparen, wenn man vielleicht an ein, zwei Stellen andere Weichen wählt. Und du sitzt jetzt hier und nutzt das und bist an einem anderen Punkt angekommen. Erstmal Gratulation auch zu dieser schon auch langen spielfreien Zeit, zu dem Weg, den du gemacht hast. Und vielen Dank dafür, dass du deine Stimme benutzt und ja, hier mit uns sprichst.
Ja, ich danke dir auch und für das Vertrauen, dass ich da meine Geschichte bei euch so aufzeigen durfte. Und es ist wirklich ein wichtiges Thema, was in der Gesellschaft aus meiner Sicht noch ein bisschen ja zu wenig publik gemacht wird. Also andere Süchte, die sind ja schon jahrelang publik, aber das Sportwetten und das Glücksspiel allgemein ist schon noch ein bisschen wenig so bekannt. Ich erinnere mich daran, die Richterin sagte zu mir, wie kann man von Sportwetten süchtig werden? Das machen ja viele, war zum Beispiel eine Aussage. Ja, und da hat es mir schon wieder gezeigt, okay, sie hat halt keine Ahnung. Ja, und es ist halt schlimm, ja, vor allem als Jurist, wo man sich mit solchen Sachen dann beschäftigt, sowas, so eine Aussage zu tätigen. Also es ist wirklich ein Thema, das muss publiker gemacht werden. Gibt ja schon viele Initiativen, auch mit der Werbung und so weiter. Ja, die Sportwettenanbieter, die kann man eigentlich vergleichen mit Vampiren.
Das sagt der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blinert dazu.
Wir reden mittlerweile eben davon, dass 1,3 Millionen Menschen in Deutschland riskant Glück spielen, Glücksspiele für sich entdeckt haben, leider Gottes. Und das sind Menschen, die an einer Sucht erkrankt sind, eine Glücksspielsucht entwickelt haben. Das müssen wir thematisieren, darüber müssen wir reden, weil sich Glücksspiel immer noch unter dem Label verbirgt, halb so schlimm. Jeder kennt seine Grenzen. Man kann doch aufhören, wenn man denkt, ich verliere jetzt zu viel Geld. Aber dem ist nicht so.
Die saugen einem das Geld raus, wie der Vampir das Blut, und letztendlich gewinnen sie dadurch. Und die sind am Ende immer der Gewinner. Ja. Mhm. Und ich hoffe, dass jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich schon betroffen sind oder in Richtung dessen gehen, dass die sich Hilfe suchen. Die Einrichtungen hast du ja genannt, auch bei euch, die Hotline etc. Und das ist auch eine gute Sache. Und da muss man auf jeden Fall dranbleiben.
Und in der Zwischenzeit, du gehst deinen Weg weiter, du willst weiter sensibilisieren für die Thematik.
Genau, also wie gesagt, man kann mich auch gerne dann kontaktieren über soziale Medien etc., wenn da Fragen da sind, wie und was und wo. Ich bin da offen dafür, natürlich auch anonymisiert, also man muss da nicht heißen, ich heiße jetzt Karl Müller oder so, das ist mir völlig egal. Ich möchte halt wirklich aufzeigen, was passieren kann und was halt nicht passieren soll.
Voll. Und du hast den Weg durchlaufen und es ist aber am Ende, ich sag jetzt mal, was Positives bei rausgekommen, weil du sitzt hier jetzt, ne, und nutzt eben deine persönliche Geschichte und du hast einen wahnsinnig weiten Weg gemeistert und diese Sucht letztendlich in den Griff bekommen. Und ja, vielen Dank nochmal dafür. Auch wir probieren weiter für die Thematik zu sensibilisieren, weil Glücksspielsucht ist eine Sucht, genauso Richtig. Wie Substanzsucht und auch Sportwetten und die Tendenzen, die wir so sehen, na, Stichwort EM, Stichwort Werbung etc., da muss man irgendwie was dagegen setzen. Burkhard Blinert.
Wir haben eine Situation, wo Sportwettenanbieter zu allen Zeiten über Bandenwerbung, über Online-Werbung mit ihrem Angebot an potenzielle Spielerinnen und Spieler sich wenden. Und jemand, der eigentlich nur ein Fußballspiel schauen möchte, im Fernsehen oder auch im Stadion, hat permanent diese Werbung im Blick, egal ob er Kind, Jugendlich ist oder junger Erwachsener ist. Aber gerade diese Gruppen kommen damit überhaupt nicht klar, dass Sportwetten und Sport eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ich halte es für erforderlich, dass wir darüber reden, ob nicht Sportwettenwerbung im Zusammenhang eben mit von Übertragung von Spielen eingeschränkt werden sollte, damit Jugendliche und Kinder, die ja gar nicht Sportwetten abschließen dürfen, auch mit der Werbung nicht konfrontiert werden. Man kann es machen, indem man sagt, Spiele, die vor 22 Uhr im Fernsehen übertragen werden, dürfen keine Sportwettenwerbung zeigen. Oder eben auch online, dass dort Angebote über die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga zum Beispiel nicht mit Sportwettenwerbung garniert werden dürfen zu bestimmten Zeiten. Das lässt sich technisch alles machen. Das würde endlich deutlich machen, dass es eben nicht einen automatischen Zusammenhang zwischen Sportwetten und Sport gibt. Es würde endlich eben auch Kinder und Jugendliche schützen, die ansonsten eben wie zurzeit zu allen Zeiten mit Sportwettenwerbung auch ja zugeschüttet werden und wo es eben so selbstverständlich ist, dass die Sportwettenwerbung zum Stadionbesuch anscheinend dazugehört. Für mich ein komplett falsches Signal, weil das Risiko, über Sportwetten auch andere Glücksspiele auszuprobieren, vierfach höher ist, insbesondere bei jungen Menschen, als in anderen Bereichen.
Daniel, das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Es war eine richtig tolle Aufnahme und ich glaube, wir werden uns bestimmt widersprechen, vielleicht in der nächsten Staffel, die wir sicherlich aufnehmen werden. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg erstmal alles Gute und bleib so, wie du bist, bleib so hilfsbereit, so aufmerksam. Und was war die dritte positive Eigenschaft? Aufmerksam, hilfsbereit.
Pünktlich.
Und pünktlich. Und auch bitte weiter pünktlich. Genau, gut, dass du nicht mehr für die Deutsche Bahn arbeitest.
Ja, danke auch und wünsche euch alle noch einen schönen Tag.
Ebenfalls, das wünsche ich auch. Und damit verabschieden wir uns. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Tschüss.